ARD.
Sie sind meine Mutter. Ich wollte wissen, wie Sie sind.
Was? Wer bist du?
Ich bin Cal Trask.
Verschwommen trat ein Erinnerungsbild von Charles vor ihre Augen.
Komm mit.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 14.
Als sie in ihrem Zimmer waren, schien sie ihn vergessen zu haben. Sie zog ihren Mantel aus, indem sie mit sich sträubenden, in dicken Handschuhen steckenden Fingern an den Ärmeln zerrte. Dann ging sie zu einer am anderen Ende sichtlich neu in die Wand gebrochenen Zimmertür, öffnete sie und ging in einen neu hinzugefügten Anbau.
Komm hier herein.
Er kam in ein Zimmer ohne Fenster, das wie eine Gefängniszelle war. Kate ließ sich vorsichtig auf den Seidenkissen nieder und zog langsam ihre Handschuhe aus. Die Finger beider Hände waren verbunden.
Glotz nicht so. Ich habe Arthritis, setz dich. Du kriegst das wahrscheinlich auch. Bei meiner Mutter fing es auch gerade an. Du siehst dir das Zimmer an? Ja, das Licht tut meinen Augen weh. Ich komme zum Ausruhen hier herein. Was willst du?
Nichts.
Du wolltest mich bloß einmal sehen.
Jawohl, Ma'am.
Und? Bist du zufrieden?
Jawohl, Ma'am.
Wie sehe ich aus?
Gut.
Ich hätte es mir denken können, dass du einmal auftauchen würdest. Wo ist dein Bruder?
In der Schule? Oder zu Hause? Er sieht ihnen ähnlicher.
Ach, wirklich? Ist er mir auch ähnlich?
Er will geistlicher werden.
Sieht mir ähnlich und will zur Kirche gehen. So muss das ja wohl kommen. Ist dein Bruder dumm?
Er ist nett.
Ich habe gefragt, ob er dumm ist.
Nein, Ma'am.
Was macht dein Vater?
Ich möchte nicht über ihn reden.
Ach, sieh mal an. Du magst ihn also.
Ich liebe ihn.
Willst du eine Praline?
Warum haben Sie es getan?
Warum habe ich was getan?
Warum haben Sie auf unseren Vater geschossen und sind dann weggelaufen?
Hat er euch das erzählt?
Nein, hat er nicht. Warum haben Sie auf ihn geschossen und sind dann weggelaufen?
Ganz schön altklug bist du. Aber lass das lieber. Geh lieber spielen und putz dir erstmal die Nase richtig.
Manchmal bringe ich meinen Bruder zum Weinen. Ich bin schlauer als er. Ich will das gar nicht. Es wird mir übel davon.
Sie halten sich alle für schlauer. Meinen, sie wüssten Bescheid über mich. Aber ich habe sie alle zum Narren gehalten. Alle. Und wenn sie glaubten, sie könnten mir sagen, was ich zu tun habe, dann hielt ich sie am stärksten zum Narren, glaub mir, Charles.
Ich heiße Caleb. Caleb gelangte ins gelobte Land, sagt Lee. Und so steht es in der Bibel.
Adam meinte, er hätte mich am Gängelband, als ich verwundet und krank und vollkommen zerbrochen war. Er pflegte mich, kochte für mich, er versuchte mich festzubinden. Dankbarkeit. Dankesschuld, das sind die schlimmsten Handschellen. Aber mich kann niemand binden. Ich wartete ab, bis ich wieder bei Kräften war, und dann brach ich aus. Mich kann keiner in der Falle halten. Keiner wusste je etwas von mir. Du bist von meinem Schlag. Vielleicht bist du genauso.
Warum haben sie auf ihn geschossen?
Weil er mich aufhalten wollte. Ich hätte ihn totschießen können, aber ich wollte nur, dass er mich ziehen lässt.
Haben Sie je den Wunsch gehabt, Sie wären geblieben?
Ach, herrje, nein.
Als Kind, haben Sie da jemals das Gefühl gehabt, es fehle Ihnen etwas? Als ob die anderen etwas wüssten, was Sie nicht wissen? Ein Geheimnis, das Sie Ihnen nicht mitteilen wollen? Haben Sie je ein solches Gefühl gehabt?
Wie komme ich dazu, mich mit Kindern zu unterhalten? Mit rotznäsigen Kindern? Ich bin ja verrückt.
Ich gehe jetzt. Es ist alles gut. Was Lee gesagt hat, war richtig.
Was hat dieser Chinese denn gesagt?
Ich fürchtete, ich hätte dich in mir.
Das hast du auch.
Nein, ich habe nichts von dir. Ich bin ich selbst. Ich brauche nicht du zu sein.
Woher weißt du das?
Ich weiß es eben. Wenn ich schlecht bin, so ist es meine eigene Schlechtigkeit.
Dein Chinese hat dich mit einem schönen Brei gefüttert.
Ich glaube nicht, dass das Licht deinen Augen wehtut. Ich glaube, du hast Angst.
Raus mit dir! Raus mit dir!
Ich gehe ja schon! Mit dir. Ich hasse dich nicht. Aber ich freue mich, dass du Angst hast.
Diese verdammte Rotznase.
Kate musste plötzlich an den einzigen Menschen denken, der je bei ihr bisher diesen wahnsinnigen Hass hervorgerufen hatte. Sam Hamilton.
Wie gut, dass er tot ist.
Mit verbundenem Zeigefinger stöberte sie unter ihrer Bluse nach einem dünnen Kettchen, das um ihren Hals hing. Daran baumelten zwei Safe-Schlüssel, eine goldene Uhr und ein Stahlröhrchen mit einem Ring am Verschluss. Sie schraubte die Verschlusskappe ab. Eine Gelatinekapsel mit 6 Körnchen Morphium. Eine wirkungssichere Dosis.
Ich glaube, du hast Angst. Ich glaube, du hast Angst. 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 Ich glaube, du hast Angst.
An Faye hatte Kate fast überhaupt nie mehr gedacht.
Angst.
Es war vor der Errichtung
Angst.
Des Anbaus. Da erhielt sie einen Brief
Angst.
Mit der Unterschrift Ethel.
Angst.
Wer zum Teufel war diese Ethel? Es musste eine Verrückte sein, denn sie verlangte Geld.
Ich dachte so an $100 pro Monat.
Worauf willst du hinaus?
Ich hatte einen Traum. In der Nacht, als Faye starb. Im Traum sah ich dich, wie du aus der Küchentür herauskamst. Dann ging meine Traumgestalt ganz hinten aufs Grundstück und beugte sich und machte etwas, was ich nicht sehen konnte. Als ich dort nachsah, war gar nichts zu finden. Nur ein paar zerbrochene Arzneiflaschen und das Gummi eines Tropfenzählers. Ich habe die Glassplitter in ein Kuvert getan und weggelegt.
Na gut. Ich schicke dir deine $100 immer am 1. des Monats. Wo wohnst du noch? Im Southern Pacific Hotel?
Am Morgen darauf fand sich Ethel im Gerichtssaal wieder, wo sie wegen Diebstahl und Prostitution angeklagt und dazu verurteilt wurde, die Stadt unverzüglich zu verlassen. Ethels Besuch hatte Kate nicht sehr aufgeregt. Und doch musste sie immer wieder über den Vorfall nachdenken. Wieso verband sich damit das dunkle Gesicht von Charles?
Ich glaube, du hast Angst. Ich glaube, du hast Angst. Ich glaube, du hast Angst. Charles ist schlau. Es gibt schlaue Menschen. Sam Hamilton ist schlau. Wahr. Sie sind tot. Charles ist tot. Sam Hamilton ist tot.
Aber es gab sicher noch andere von der Sorte. Schlaue Menschen.
Wenn du, Kate, von einer reichen Puffmutter erführest, die einem neuen Mädchen alles vermachte und dann plötzlich starb? Ethel ist dumm. Aber wenn sie es einer schlauen Person erzählt, einer wie Charles oder Sam Hamilton? Ethel. Warum hast du das alte Miststück abschieben lassen? Hättest besser deinen Verstand gebraucht und sie hier behalten.
Kate war nie viel in die Stadt gegangen, aber jetzt widerstrebte es ihr immer mehr, überhaupt auszugehen. Dann ließ sie den Anbau errichten. Sie hielt sich immer länger in dem kleinen grauen Zimmer auf. Als Kel ihr nachzugehen anfing, stieg schreckliche Angst in ihr auf. Und als sie ihn hinter dem Ligusterstrauch abpasste, war sie der Panik nahe gewesen.
Ich möchte aus der Stadt weg. Alle lachen uns aus.
Mach dich doch nicht verrückt.
Diese blödsinnige Salatgeschichte. Meine Idee war das nicht, trotzdem werde ich ausgelacht. Ich weiß auch gar nicht, ob noch genug Geld fürs College da ist.
Wenn du stramm arbeitest, könntest du schon im nächsten Sommer den Abschluss machen und im Herbst aufs College gehen.
Das kann ich nicht.
Ich denke schon. Sprich mal mit dem Direktor.
Ich will hier weg und nie wieder zurückkommen.
Und was ist mit Abra?
Abra wird tun, was richtig ist.
Wird sie das gern haben, wenn du weggehst?
Abra wird tun, was ich für richtig halte.
Pass mal auf. Pass auf. Ich werde versuchen, Geld zu verdienen. Dann helfe ich dir, solange du im College bist. Du musst dich jetzt nur auf den Hosenboden setzen.
Das würdest du tun.
Sicher.
Wirklich?
Ja, sicher. Aber erzähl Vater noch nichts davon.
Warum nicht?
Es wäre doch nett, wenn du auf einmal zu ihm kämst und sagst, du hättest das Examen bestanden.
Wozu?
Das siehst du nicht?
Nein, das ist doch albern. Aber, Kerl, danke. Danke, ich gehe gleich zum Direktor.
Kerl verspürte den heftigen Drang, ihm hinterherzuschreien. Ich weiß, wer unsere Mutter ist. Ich kann sie dir zeigen.
Ich kann sie dir zeigen.
Vater, hättest du was dagegen, wenn ich Freitagnachmittag auf die Ranch hinausfahre?
Ich wüsste nicht, was dagegen einzuwenden wäre. Lee, hast du einen Einwand dagegen?
Nein. Denkst du ernsthaft daran, Landwirt zu werden, Cal?
Ich möchte schon. Wenn du mich die Farm übernehmen ließest, Vater.
Na, wir wollen mal sehen. Vielleicht möchtest du ja doch studieren.
Cal, kannst du mir sagen, was du vorhast?
Ich will mich bloß mal umsehen.
Na schön, bin ich wohl abgemeldet. Hast du irgendwelche Sorgen, Cal?
Nein.
Ich besitze $5,000. Falls du mal Geld brauchen solltest.
Nimm Platz, Kerl. Du rauchst doch wohl nicht.
Manchmal. Zigaretten.
Bedien dich. Bitte.
Jetzt lieber nicht. Mr. Hamilton, würden Sie mir einen Rat geben?
Wenn ich kann, gern. Was möchtest du wissen?
Ich möchte eine Masse Geld verdienen. Wie das geht, das möchte ich gerne von Ihnen wissen.
Du gefällst mir. Was nennst du denn eine Masse Geld?
$20,000 bis $30,000?
Großer Gott. Kannst du mir sagen, warum? Warum du so viel Geld verdienen willst?
Jawohl, Mr. Hamilton, das kann ich. Ich nehme jetzt doch eine, wenn Sie gestatten.
Bitte.
Ich werde Ihnen den Grund sagen. Mein Vater hat eine Menge Geld verloren.
Ja, weiß ich. Ich habe ihm davon abgeraten, weil es eine unsichere Sache war.
Ich möchte genügend Geld verdienen, um ihm den Verlust zu ersetzen.
Warum?
Ich möchte das.
Hast du ihn so lieb?
Ja.
Eine Erinnerung streifte Will wie ein Eiswind. Samuel, Tom, Una, Molly, Desi, George und Joe. Er hatte sie beharrlich geliebt, war immer mit seinem Geld bei der Hand gewesen, wenn es galt, sie aus einer Klemme zu ziehen, ihre Fehlschläge wettzumachen. Er war sich sicher, sie schämten sich seiner, verachteten ihn wegen seiner Begabung zum Geldverdienen. Er rang verbissen um ihre Anerkennung.
Was ist Ihnen, Mr. Hamilton? Ist Ihnen nicht gut?
Und jetzt kam dieser Junge. Will verstand ihn, fühlte ihn, erkannte ihn. Einen solchen Sohn hätte er sich gewünscht. Einen solchen Bruder. Oder einen solchen Vater.
Du hast mir eine Frage gestellt. Ich bin Kaufmann. Ich verschenke nichts. Ich verkaufe nur.
Jawohl, Mr. Hamilton.
Ich möchte etwas wissen, und zwar möchte ich die Wahrheit wissen. Du hast einen Bruder. Hat dein Vater ihn lieber als dich?
Das ist bei allen so. Jeder liebt Aaron.
Und du?
Ich auch. Hin und wieder halte ich ihn für dumm. Aber ich habe ihn gern.
Und wie steht's mit deinem Vater? Liebt er deinen Bruder mehr?
Das weiß ich nicht.
Warum möchtest du deinem Vater den Geldverlust ersetzen?
Mein Vater ist gut. Ich will es für ihn wettmachen, weil ich nicht gut bin.
Wenn du es tätest, wärst du dann nicht gut?
Nein. Ich denke schlecht.
Noch eine Frage. Ich nehme es dir nicht übel, wenn du sie nicht beantwortest. Ich selbst würde sie, glaube ich, nicht beantworten. Angenommen, du kriegst das Geld und gibst es deinem Vater. Würde es dir dann in den Sinn kommen, dass du damit versuchst, seine Liebe zu erkaufen?
Ja, Mr. Hamilton. Es würde mir in den Sinn kommen und es wäre wahr.
Will konnte sich nicht erinnern, jemals so erschüttert gewesen zu sein.
Komm, wir brechen auf. Wir machen eine Autofahrt.
Kerl, willst du mein Kompagnon sein?
Jawohl, Mr. Hamilton.
Ich nehme ungern einen Kompagnon ohne Geld.
Ich habe $5,000.
Du? Doch, das glaube ich nicht. Ich glaube es. Geliehen?
Jawohl, Mr. Hamilton.
Woher willst du das kriegen?
Das sage ich Ihnen nicht, Mr. Hamilton.
So, jetzt hör mal gut zu. Liest du Zeitung?
Ja, Mr. Hamilton.
Wir können jetzt jede Minute in den Krieg eintreten.
Ja, sieht so aus.
Und kennst du den jetzigen Marktpreis für Bohnen?
Ich denke wohl. 3 bis 3,5 Cent pro Pfund.
Woher weißt du denn das?
Ich habe doch die Absicht, die Ranch zu bewirtschaften.
Aber du willst doch nicht Landwirt werden. Dazu bist du zu klug. Dein Vater hat einen Pächter namens Rantani, ein guter Landwirt. Wenn wir ihm 5 Cent pro Pfund zusagen können und ihm Geld für die Aussaat vorschießen, dann wird er Bohnen anpflanzen. Und das täte ihm jeder Farmer in der Umgebung nach.
Wenn doch aber der Marktpreis bei 3 Cent liegt... Ach so.
Ah.
Ja. Aber was gibt uns die Sicherheit?
Sind wir Kompagnons?
Jawohl, Mr. Hamilton.
Ah, jawohl, Will.
Jawohl, Will.
Handschlag drauf.
Handschlag drauf.
Ich habe eine Beziehung zur britischen Einkaufskommission. Und ich habe einen Freund im Proviantamt. Ich gehe jede Wette ein, dass wir sämtliche getrockneten Bohnen um 10 Cent pro Pfund verkaufen können.
Wann wollen Sie verkaufen?
Ab sofort. Willst du jetzt mal mit eurem Pächter reden?
Jawohl, Mr. Hamilton.
Jawohl, Will.
Lee, heute bin ich Mr. Kilkenny begegnet, dem Schuldirektor, du weißt schon. Er hatte gedacht, ich wisse Bescheid. Da meint man, man kennt seine Kinder. Weißt du, was Aaron macht?
Nein.
Er büffelt das ganze Pensum des nächsten Jahres und will schon in diesem Jahr das Abschlussexamen machen. Kilkenny ist überzeugt, dass er es schafft. Na, was sagst du dazu?
Großartig. Warum tut er das?
Na, um ein Jahr zu sparen.
Aber zu welchem Zweck?
Der Junge ist eben ehrgeizig. Begreifst du das nicht? Und kein Wort hat er darüber verlauten lassen.
Er will uns wohl alle überraschen.
Ja, ich bin so stolz auf den Jungen. Hätte Kel doch auch ein bisschen mehr Ehrgeiz.
Vielleicht hat er welchen. Vielleicht hat auch er sein Geheimnis.
Vielleicht. Ich muss ein Geschenk bereithalten. Für den Tag, an dem er es uns mitteilt.
Eine goldene Uhr?
Ja. Sehr gut. Ich besorge sofort eine. Haben wir denn genug Geld, um ihn studieren zu lassen, Lee?
Wenn wir vorsichtig wirtschaften und Aaron keine kostspieligen Gelüste entwickelt.
Ein Krieg betrifft nie einen selber. Immer kommt er zu jemand anders. In Salinas war man sich dessen bewusst, dass die Vereinigten Staaten das größte und mächtigste Land auf der Welt seien. Ein Amerikaner wiegt 20 Deutsche auf. Man würde den Kaiser alsbald auf die Knie zwingen. Wir, ich meine meine Geschwister, Verwandte und Bekannte, saßen auf Tribünenplätzen und das Spiel war recht aufregend. Vorerst betraf der Krieg nur andere Leute. Doch da kamen die grässlichen Telegramme mit Hiobsbotschaften angeschlichen. Und da war es auf einmal Marty Hobbs, der gefallen war. Und der junge Burgess von gegenüber, der hübsche Jüngling, in den unser Schwesterchen seit seinem dritten Lebensjahr verliebt war, von einer Granate zerrissen. Da saßen wir, 6000 Meilen weit entfernt vom Getümmel und Gelärm, aber das bot uns auch keinen Schutz. Grüppchen von Engländern reisten im ganzen Land herum und kauften auf, was nicht nied- und nagelfest war, bezahlten bar, und zwar gut. Unter anderem kauften sie Bohnen, denn Bohnen sind leicht zu transportieren, verderben nicht, und der Mensch kann von Bohnen verflixt gut leben. Bohnen standen 12,5 Cent pro Pfund und waren schwer aufzutreiben. Es gab genug Farmer, die jetzt bereuten, dass sie ihre Bohnen vor einem halben Jahr zu 2 jämmerlichen Cent pro Pfund über dem damaligen Durchschnittspreis abgegeben hatten. Kein Mensch hatte eine Ahnung, wie es in einem richtigen, riesenhaften Krieg zuging. Wenn Adam Tresk an den Krieg dachte, kamen ihm nur noch verschwommene Erinnerungen an den Feldzug gegen die Indianer. Vielmehr war er mit Aarons Abschlussexamen beschäftigt und wartete voller Ungeduld auf die frohe Nachricht.
Wir werden es festlich begehen, Lee. Was hältst du von Champagner?
Die schwere goldene Uhr lag in der obersten Schublade seiner Kommode und wurde täglich aufgezogen. Eines Nachmittags kam Aaron ins Badezimmer und sagte zu Adams schaumbedecktem Spiegelbild:
Heute bin ich zum Abendessen nicht da, Vater. Reverend Rolf hat mich eingeladen.
Das ist aber nett.
Kann ich einen Bad nehmen?
Ach, ja, aber sicher. Ich bin hier gleich fertig.
Cal und Adam sahen ihm nach, als er nach einem Gute-Nacht-Gruß verschwand.
Er hat sich über mein Kölnisch Wasser hergemacht. Ich rieche es noch.
Muss ja ein wahres Fest geben.
Ja, ist ihm nicht zu verdenken, dass er das feiert. War eine harte Nuss.
Was feiert?
Na, das Examen. Er hat das Examen bestanden. Hat er es dir nicht gesagt?
Ach ja, das Examen. Er hat mir davon erzählt. Ich bin stolz auf ihn. Ich denke, ich werde ihm eine goldene Uhr schenken.
Er hat dir also nichts erzählt?
Aber ja, heute früh hat er mir davon erzählt.
Heute früh? Heute früh wusste er es noch gar nicht.
Der Hurensohn. Ich breche ihm alle Knochen.
Cal, das lässt du schön bleiben.
Als Aaron nach Hause kam, wurde er von Lee erwartet, der auf der untersten Stufe der Verandatreppe saß.
Setz dich. Ich habe dich vor einer Tracht Prügel bewahrt.
Ich geh ins Bett.
Nein, du setz dich jetzt. Warum hast du deinem Vater nicht gesagt, dass du die Prüfung bestanden hast?
Er würde es nicht verstehen.
Du hast ja wohl einen Furz im Hirn.
Ich mag solche Ausdrücke nicht.
Ich auch nicht, Aaron. Das allein war die ganze Zeit deines Vaters Lebensinhalt.
Woher wusste er davon?
Du hättest es ihm selbst sagen sollen.
Das geht dich nichts an.
So, du gehst jetzt hinein und erzählst es ihm. Ich glaube nicht, dass er schläft.
Nein, das tue ich nicht.
So, wenn du das jetzt nicht tust, was ich sage, dann werde ich mich mit dir schlagen.
Ne? Was?
Willst du das? Ne? Weißt du, wie lächerlich das ist, sich mit einem halb so großen Mann schlagen zu müssen?
Lieh auf mit dem Blödsinn.
Aaron, ich flehe dich an. Kannst du mir nicht sagen, was mit dir los ist? Mir hast du immer alles gesagt.
Ich will weg hier. Diese Stadt ist schmutzig.
Ach, ist sie nicht. Sie ist genau wie andere Städte.
Ich gehöre nicht hierher. Ich wollte, wir wären nie hergekommen. Lee. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit mir los ist.
Aaron.
Ich will nur weg hier.
Aaron, du bist in einem schwierigen Alter. Das geht vorbei. Warte noch ein Weilchen, dann ist es vorbei. Gut, das würde dich jetzt nicht trösten, weil du es nicht glaubst. Aber das ist das Beste, was ich dir raten kann. Versuch, dich zu der Überzeugung durchzuringen, dass die Dinge weder so gut noch so schlecht sind, wie sie dir erscheinen. Ich kann dir dabei helfen. Geh jetzt ins Bett. Am Morgen erzählst du deinem Vater von der Prüfung. Und mach eine spannende Geschichte daraus. Er ist einsamer als du, weil er keine schöne Zukunft hat, von der er träumen kann. Mach die Gebärden. Das hat Sam Hamilton mal gesagt. Tu so, als ob es wahr sei. Dann wird es vielleicht wahr. Mach die Gebärden. Spiele es. Geh jetzt schlafen. Dein Vater hat ein Geschenk auf dein Kopfkissen gelegt.
Erst jetzt, da Aaron die Universität in Stanford besuchte, lernte Abra seine Familie kennen. Sie nahm die Gewohnheit an, nach der Schule ins Treskshire House zu kommen, bei Lee zu sitzen und ihm Teile aus Aarons täglichem Brief an sie vorzulesen. Aaron fühlte sich einsam. Seine Briefe waren durchtränkt von Sehnsucht nach seiner Liebsten. Er lernte, aß, schlief und schrieb an Abra. Darin bestand sein Leben.
Es war, nachdem Mr. Trask diese Sache mit dem Salat gemacht hatte. Das hat Aaron wütend gemacht, weil man ihn auslachte.
Ja, aber er hatte doch mit der Sache nichts zu tun.
Ja, ich habe mir da so etwas zusammengereimt, bin damit noch nicht ganz fertig. Mein Gedanke war, er fühlte sich immer irgendwie verkrüppelt oder unvollkommen, weil er keine Mutter hatte.
Meinst du, Cal hat auch diese Empfindung?
Nein.
Und wieso dann Aaron?
Naja, vielleicht brauchen die einen gewisse Dinge mehr als die anderen oder verabscheuen sie mehr. Ich denke mir, Aaron brauchte eine Mutter nötiger als Cal. Und ich denke mir, er nahm das seinem Vater immer übel.
Warum?
Das weiß ich nicht. Ich denke mir das nur so. Glaubst du, er will wirklich Priester werden?
Ach, vielleicht ist es nur so eine Idee von ihm.
Hoffentlich bleibt er nicht dabei. Er sprach davon, dass Priester eigentlich nicht verheiratet sein dürfen.
So klang sein letzter Brief aber nicht.
Lee, ich bin nicht gut genug für ihn.
Oh, na, was soll das denn heißen?
Im Ernst. Er hat mich gar nicht im Sinn. Er hat sich eine Figur zurechtgemacht und es ist, als ob er der meine Haut übergezogen hätte. Ich bin nicht so. Ich gleiche seiner künstlichen Figur gar nicht.
Wie ist die denn?
Naja, rein. Nichts als rein. Keine schlechte Phase an ihr.
Oh Gott.
So bin ich nicht.
Kein Mensch ist so.
Er kennt mich nicht und will mich gar nicht kennen. Er will das lilienweiße Gespenst. Und weißt du, was ich noch denke?
Nein.
Mir kommt vor, dass Aaron, weil er keine Mutter hatte, dass er auf sie alles Gute und Schöne projizierte.
Ja, und du meinst, das hat er dann alles auf dich abgeladen. Und jetzt möchtest du das gerne wieder loswerden.
Ja.
Und wenn er dich dann aber nicht mehr gern hätte?
Lieber nehme ich diese Gefahr auf mich. Ja, ich möchte lieber ich selber sein. Ist Mrs. Trask am Leben?
Abra, bitte. Du bist so ein nettes Mädchen. Ich bin Diener, ich bin alt, ich bin Chinese. Diese drei Tatsachen sind dir bekannt. Ich bin müde und ich bin feige.
Du bist...
Sei still. Ich bin sehr feige. Ich habe keine Lust, mich immer wieder in andere Menschen Angelegenheiten einzumischen.
Ist sie am Leben?
Sie... Ja.
Tag, Abra. Lee, ist Vater daheim?
Nein, noch nicht. Warum grinst du so?
Hier, deine 5.000. Mit Zinsen.
Aber das wollte ich doch nicht. Wo hast du das her?
Ich muss jetzt nach Hause.
Sie kann es ruhig mithören. Ich habe mich entschlossen, es am Thanksgiving Day zu tun. Da werden Abra und Aaron ja auch dabei sein.
Was zu tun?
Ich habe ein Geschenk für Vater.
Ich glaube, ich habe dich noch nie so vergnügt gesehen, Cal. Ich muss gehen. Auf Wiedersehen, Lee.
Auf bald, Abra.
Wir werden Champagner besorgen. Und vielleicht schmücken wir auch das Speisezimmer aus. Abra kann helfen.
Geld. Meinst du wirklich, dein Vater will Geld?
Warum soll er keins wollen?
Hoffentlich hast du recht. Wie läuft's in der Schule?
Nicht so gut. Aber nach Thanksgiving werde ich mich auf den Hosenboden setzen.
Hallo, Cal. Warte mal.
Tag, Abra. Was hast du mit Lee angestellt? Der ist ja ganz weg von dir.
Ich habe Lee gern. Ich möchte dich was fragen. Weißt du, was mit Aaron los ist?
Was meinst du damit?
Er scheint bloß noch an sich selbst zu denken.
Das scheint mir nichts Neues. Hattet ihr Streit?
Nein. Er schickt mir täglich Liebesbriefe. Aber sie sind nicht an mich gerichtet.
An wen denn sonst?
Es ist, als schreibe er sie an sich selbst.
Bist du böse auf ihn?
Nein. Aber ich komme ihm nicht nahe. Ich kenne ihn nicht.
Warte ab. Vielleicht macht er gerade etwas durch.
Ja. Ich möchte wissen, ob ich recht habe. Meinst du, ich könnte die ganze Zeit über Unrecht gehabt haben?
Woher soll ich das wissen?
Cal, stimmt es, dass du nachts in verrufene Häuser gehst?
Ja. Hat Aaron dir das erzählt?
Nein. Warum gehst du dahin?
Was geht dich das an?
Kommt das davon, dass du schlecht bist?
Wie fasst du es denn auf?
Ich bin auch nicht gut.
Du bist ja verrückt. Aaron wird dir das schon austreiben.
Meinst du, das wird er tun?
Aber sicher. Er muss ja.
Wenn die Arthritis ihr sehr zusetzte, konnte Kate vor Schmerzen oft nicht schlafen. Sie spürte dann, wie sich ihre Gelenke verdickten und verknoteten. Immer wieder drängte sich Ethel in ihre nächtlichen Gedanken.
Ich muss sie finden. Ich werde Joe schicken. Der schafft es, an jedem Ort in wenigen Stunden sich über jede Straßendirne schlau zu machen.
Kate wusste, dass Joe, ihr Mann fürs Grobe, alles und jedes tun würde, wenn er dafür bezahlt wurde, wenn er es tat, oder es mit der Angst bekam, wenn er es nicht tat. Kate wusste, dass er aus dem Zuchthaus ausgebrochen war, damals noch unter einem anderen Namen, den sie kannte.
Joe wird das Problem lösen.
In der darauffolgenden Nacht hatte sie so gut geschlafen wie seit langem nicht mehr. Joe war noch am Vortag aufgebrochen. Die neue Arznei schien ihr gut zu tun. Die Schmerzen in den Händen hatten nachgelassen. Im Salon griff sie einen Handspiegel und betrachtete ihr Gesicht. Wirklich auffallend, wie jung sie aussah. Aber sie achtete ja auch auf sich. Kein Alkohol, keine Rauschgifte, kein Kaffee mehr. Ihr Gesicht war engelsgleich. Da erschien ihr das andere Engelsgesicht vor Augen, das dem ihren so glich. Sie sah ihn vor sich, wie er langsam in der Kirche an ihr vorbeischritt, im weißen, spitzenbesetzten Chorhemd. Eine kalte Schönheit lag um ihn, etwas Unberührtes und Unberührbares.
Wie hieß er noch gleich? Alec? Alec.
Was würde Alec tun, wenn er Bescheid wüsste?
Aaron. Das ist sein Name.
Sein Bruder, der wusste Bescheid. Der Dunkle. Der Gescheite. Vor ihm musste sie sich in Acht nehmen. Da war Gefahr. Er glich Charles. Vor Charles hatte sie Respekt gehabt. Aaron, dieser schöne Junge, durfte auf keinen Fall Bescheid wissen.
Darf er nicht. Er nicht.
Er war nicht schlau wie sein Bruder, er konnte sich nicht schützen.
Vielleicht kann er mich später in New York besuchen. In meiner eleganten Villa. Wir gehen ins Theater, in die Oper.
Kate war so versunken in ihre ergötzlichen Zukunftsgedanken, dass sie Joes Eintreten gar nicht bemerkt hatte. Der berichtete ihr von seinen Nachforschungen, dass er Ethels Spur über Pajaro, Watsonville, Santa Cruz und San Luis Obispo verfolgen konnte, sie aber immer schon weitergezogen gewesen sei. In San Luis habe er einen Kerl gesprochen, der sie zuletzt gesehen hatte, und der hatte erzählt, dass sie damit angegeben hatte, sie wolle nach Salinas zurück, um sich dort aufs Altenteil zu setzen. Kate war darüber so bestürzt, dass sie die Selbstbeherrschung verlor und ihr angstvolles Aufschrecken vor Joe nicht verbergen konnte.
Denken wir nicht mehr an das alte Miststück. Joe, hier sind deine 500.
Danke, Ma'am.
Doch als Joe gegangen war, zog sie sich in das graue Zimmer zurück, schloss die Tür ab und saß reglos mit geschlossenen Augen in ihrem großen grauen Sessel. Ihre Hand fuhr zum Hals und tastete nach dem Röhrchen mit der Kapsel. Das gab ihr Trost und Halt. Hätte Joe sie so gesehen, würde er laut gelacht haben.
Aber Miss Kate, das war doch bloß ein Scherz.
Ethel war keine schlechte Person gewesen. Faul, schlampig, gewiss, aber gutmütig. Immer darauf bedacht, mit Würde behandelt zu werden. Es wäre ihr sehr peinlich gewesen, wenn sie gewusst hätte, dass, als man sie tot aus dem Sand herauszog, worin sie von den Wellen angespült, halb vergraben lag, ihre Röcke über den Hintern hochgezogen waren. Das wäre ihr höchst unwürdig vorgekommen.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen, Harry Kahn. Folge 14. Komposition Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Uhaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Messerattacken.
Nahostkonflikt.
Gescheiterte Integration.
Kulturkampf.
In dem neuen BR-Podcast Café Extra Schwarz sprechen wir
über das, was Deutschland bewegt. Wir sind Ahmad Mansur
und Oliver Meyer-Rüth.
Ein alter weißer Mann
und ein Migrant.
Wir wollen streiten, Klartext sprechen, analysieren.
Und das alles ohne zu gendern, ohne Wokeness und ohne Angst vor Cancel Culture.
Und mit Haltung. Kaffee Extra Schwarz, der Podcast von Mansur und Meyer-Rüth.
Hier in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.